3, 2, 1, go.
Hallo, liebe Leute aus nah und fern. Ihr hört das Freifunkradio hier live on air über den nicht vorhandenen Äther. Den gibt es nämlich gar nicht. Und die Sendung vom Dezember 2019 mit einem Studiogast, der sich verspätet.
Ja.
Auch hoffentlich nicht allzu sehr, weil wenn er in einer halben Stunde nicht kommt, dann ist es doch wieder eine Sendung von uns zwei. Aber wir sind zu zweit, nicht wie letztes Mal.
Genau, dann wird es halt nur eine Labersendung, wenn er nicht kommt.
Eine Labersendung wird es sowieso, weil wir haben ja gar keine grafischen Inhalte.
Stimmt.
Okay, ja, wir erwarten Adam Burns, der sich verspätet. Wir waren, es gab jetzt das Internet Governance Forum in der letzten Woche vom November hier in Berlin. Und mittlerweile ist es so, dass es die Community-Netzwerke aus der ganzen Welt haben es geschafft, sich da ein Plätzchen innerhalb dieses Internet Governance Forums zu erobern. Also sie haben ihr eigenes Panel gehabt, ihr eigenes Programm.
Mhm. Wie groß war die Veranstaltung oder was in welchem Rahmen? Also es ist wie eine Tagung oder eine Konferenz oder?
Ja, ich meine, es geht um die Governance. Governance ist so ein euphemistischer Begriff für Regierung. Also es geht quasi so um die Lenkung des Internets. Also es war eine Weltkonferenz im Rahmen der UN. Um teilzunehmen, brauchte man einen Reisepass. Also ein Personalausweis reichte nicht.
Und zwar ging auch der intergalaktische Reisepass?
Nein, ist die Galaxis Mitglied in der UN?
Ach ja.
Ich glaube nicht. Also also man muss irgendwie Bürgerin, Bürger eines UN-Mitgliedstaats sein, dann konnte man sich da registrieren. Es war eigentlich ganz lustig gewesen. Also es gab komplettes Catering. Eine ganze Woche lang im Hotel Estrel. Dazu gab es einen Eintrittsausweis mit Foto. Foto musste man auch einschicken. Und dazu hatte man dann ein ABC-Ticket, also für die Berliner Verkehrsbetriebe.
Ja, das Estrel-Hotel ja außerhalb des S-Bahn-Rings.
Ja, die dachten sich, wir wollen nicht, dass internationale Gäste von irgendwelchen wütenden Controlettis angefallen werden, weil sie irgendwie ihr falsches Ticket ziehen, nämlich mal. Also es war fast ein bisschen Kommunismus. Es gab Essen umsonst, es gab die Logie umsonst und es gab kostenlosen Nahverkehr, also im Tarifbereich ABC und der reicht ja, glaube ich, bis Strausberg oder so.
Bis Potsdam.
Bis Potsdam, ja, genau. Strausberg ein bisschen weiter. Genau, und Adam war irgendwie auf einem der Panels dabei und hat mich dann gebeten, da auch ein paar Worte zu sagen. Also wir haben quasi die Präsentation haben wir geteilt.
Ihr habt quasi Freifunk vorgestellt.
Genau, das kann er dann, wenn er hier noch rechtzeitig eintrifft, kann er das also noch selber ausführlicher berichten in Englisch, weil sein Deutsch ist nicht so dolle. Er hat sich einfach mit der Freifunk-Community beschäftigt und hat die da irgendwie halt auf dieser Bühne vorgestellt. Und ich habe dann eher so ein paar Beiträge zur Spektrumpolitik mit einfließen lassen. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass ich hier Solarkram oder dass wir Solarkram machen. Und dass es irgendwie angefangen hat mit der Flüchtlingspolitik, dass wir uns deswegen überlegt haben, wie wir Leute versorgen können in Regionen, wo es keinen Strom gibt. Und dann halt TV Whitespace. Und dass wir eben mehr Spektrum brauchen. Wir haben ja durch die Digitalisierung des analogen Fernsehens haben wir ja einen großen Teil des Spektrums freigemacht, weil die spektrale Effizienz war früher so, ein PAL-Kanal mit 8 MHz hat für ein TV-Programm gereicht, für genau eins. Mhm. Und heute kann man da 3, 4 TV-Programme und noch Hörfunkprogramme dazu unterbringen.
Deutlich bessere Auflösung.
Genau, natürlich nicht in PAL mit 720 mal 576 Linien, wenn ich mich nicht erinnere, aber real dann eher so 240 Linien auf dem Fernseher angezeigt. Vielleicht ein bisschen besser. Da habe ich davon gesprochen, dass es eigentlich doch ganz wichtig wäre, dass wir mehr Spektrum kriegen, damit die Menschen sich selber helfen können, da wo der Markt nicht liefert.
Ja. Genau. Ich glaube, die Sachen wurden auch alle aufgezeichnet und sind bei YouTube irgendwie verfügbar. Wir haben das mal
die Sachen wurden
versucht zu finden, aber das sind 8 Stunden ungeschnittene Videoaufnahmen.
Genau, also das ist, die sollten mal das C3 VOC einladen für die Veranstaltung. Also es war, ja, wenn man die Logistik vom Chaos Computer Club gewöhnt ist, dann war das schon so ein bisschen arm. Mhm. Auch keine Steckdosen außen, also nur in den Veranstaltungsräumen gab es an den Ecken Steckdosen, aber da, wo man sich gemütlich hinsetzen sollte, also die hatten da so Sesselkombinationen mit so Trennwänden, damit man da so ungestört, also so ein Acht-Augen-Gespräch führen kann, aber es gab keine Steckdosen.
Aha. Ja, aber die Leute sollen halt reden, ne? Miteinander.
Genau. Und dann Tim Berners-Lee war da, hat einen Appell gehalten, die Freiheit des Internets zu verteidigen und trotzdem was irgendwie gegen die Verbreitung von Fake News und Hassbotschaften zu tun. Und es gab aus 200 Nationen waren da Leute da, zumindest in der Theorie. Mhm. Und da gab es zum Beispiel jemand aus einem afrikanischen Staat, da habe ich mir einen Screenshot gemacht von dem Monitor, der gesagt hat, ja, die Leute seien ja eh zu doof für Internet und so. Solche Sachen werden da öffentlich im Internet Governance Forum besprochen. Aber natürlich jetzt nicht in der Reihe der Community-Netzwerke. Also das kann man schon so als so eine Etablierung von den Community-Netzwerken sehen. Es waren auch drei Leute da. Eine Frau, die für die ITU, also die International Telecommunications Union, arbeitet.
Die so europaweit quasi die Fernsehfrequenzen und sowas früher verteilt
haben. Weltweit.
Ach, weltweit sogar.
Weltweit. Okay. Und eine von der britischen Regulierungsbehörde von Ofcom. Und es waren diverse Leute da. Ich weiß aber nicht, ob man da wirklich die beeinflussen kann. Mhm. Also nach unserer Präsentation.
Ja, du hast ja vorhin gerade auch das Frequenzspektrum angesprochen. Da waren ja lange Zeit auch immer die Veranstaltungstechniker ganz vorn mit dabei, wenn es um Frequenzen ging, weil die mussten ja jetzt auch in den letzten Jahren zigmal ihre Frequenzen ändern. Menschen mussten sich neue Technik kaufen, weil die nicht mehr betrieben werden durfte. Und da habe ich jetzt gehört, dass sie sich verabschiedet haben und von eigenen Frequenzen und jetzt Funkmikrofone und sowas in 5G betreiben wollen.
Ja, gut. Gott, jetzt kann ich jetzt Eigenwerbung machen?
Ist eigentlich eine gute Überleitung. Wir haben ja auch ein Freifunkradio schon dazu gemacht zum Thema 5G.
Genau, ich habe einen Artikel geschrieben im Auftrag von Golem, der ist am 4. Dezember erschienen. Also falls ihr Bock habt, da einen umfänglichen Artikel über eine technische Analyse und Vergleich zwischen WLAN und 5G zu lesen. Der Artikel ist ein bisschen länger geworden, als sie bestellt haben.
Aber sie haben alles im Internet abgedruckt, oder?
Sie haben ein bisschen gekürzt, und aber an guten Stellen gekürzt. Und dafür habe ich jetzt viel Aufregung erzeugt und auch so Hass irgendwie. Oh. Der Artikel ist technisch sehr flach. Bis, ja, also ich als Nachrichtentechniker weiß eh alles besser. Und
okay, also ist eine ähnliche Qualität wie im Heise-Forum dort?
Einer hat irgendwie einen eigenen Thread angefangen und glaube 8 Beiträge darüber geschrieben, dass ich mich hinter einem Pseudonym verstecke. Ah, Adam Burns sagt, er kann uns nicht finden. Ich werde ihn mal kurz anrufen.
Ja, eine Live-Schalte im Freifunkradio.
Nein, ich komme kurz raus.
Ja, dann mache ich vielleicht noch ein bisschen Werbung für den Chaos Communication Congress. Wir werden auch in diesem Jahr wieder einen Open Infrastructure Orbit auf dem Chaos Communication Congress aufbauen. Das ist wie in den letzten beiden Jahren ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Gruppen, die sich mit offener Infrastruktur befassen. Dort wird es auch wieder eine Bühne geben. Wir werden Workshop-Räume anbieten. Für alle, die auf dem Chaos Communication Congress sein können, schaut gern vorbei, informiert euch, schaut euch die Talks an und nehmt an Workshops teil. Wenn ihr noch etwas beitragen wollt, meldet euch gern. Wir suchen auch sind immer noch auf der Suche nach Spenden für den Open Infrastructure Orbit. Und wer nicht dabei sein kann, hat trotzdem eine Chance teilzunehmen. Wir werden nämlich das Bühnenprogramm live streamen. Und die URL entsprechend veröffentlichen und dann könnt ihr während des Kongresses in Abwesenheit die Talks auf unserer Bühne mitverfolgen. Unser Gast ist gerade eingetroffen. Und jetzt wird es ein bisschen lauter hier.
Genau, es wird ein bisschen enger irgendwie. Please sit close to the microphone and we have to switch to this strange language.
Yeah.
My apologies for not knowing too strange
language. Get close to the microphone.
Yeah.
Unfortunately, maybe you want to sit here, maybe here it's easier, I don't know.
Yeah, maybe that's easier. Now you can listen to the things we do when we prepare this session.
All right.
Welcome, Adam.
Thank you. Hi. Good to be here.
Yeah. Well, we're as professional as always.
Indeed.
With regards to technology and all the equipment we have in the studio, we're so glad to have you here.
I'm so glad to be here. Yes. I'm very glad to be here. And I'm glad to have had the opportunity the other week to co-host a part of a panel in the session at the United Nations Internet Governance Forum representing Freifunk in a general way, including two Electra of your projects. But we reported the doings of Freifunk around connectivity. Connectivity of people, not number of nodes, not hosts, not bandwidth, but connectivity of communities, of places. So we presented some of the core aspects of Freifunk in its early days and how that's evolved. In particular, one example we gave was at the heart of Freifunk and its agreements lies a thing called, a document called the Pico-Peering Agreement.
Yep.
It's a great one-page document that makes clear the contract between people who interconnect, their expectations and their obligations. So this was loosely modelled, just the name of it, on the core internet concept of peering agreements that occur in data centres between major corporations swapping gigabits of data in the core of networking. So this concept that Freifunk lies at the edge of the network, but in its own way reinvents the peering agreement at the edge, not between corporations, not with switches of multiple 10 gigabit upward links, but really between people, between low bandwidth links and ultimately people and local groups themselves. That was, I think, one of the key elements of the presentation we made. And it was interesting because not only has the Pico Peering Agreement been a core of Freifunk and many other community network movements, but Freifunk also has recently started to partner with groups that provide traditional internet peering at a central place. So there's a community internet exchange that Chaos Computer Club, Freifunk, and various other groups all back together.
I think it was established 3 or 4 years ago.
Yeah. But this was to an audience that really didn't know too much about local community networking here in Berlin. This was an international audience. But what I wanted to present really was that the core and the outlying groups have concepts of peering have an influence. And Freifunk not only have pioneered the way that groups on the edge react, but they're also got to a size and a necessity to join the core. And in the same way, many Freifunk members do the same thing socially. So many activists will go out, and I made the example in this case of Freifunk activists going out and connecting the Tempelhof airfield, in particular while refugees were staying in the hangars. So again, there's this social sense of the core of the city a place where people barbecue, rollerblade, do everything. In almost, there isn't a center in Berlin, I guess, but it is sort of like a central landmark, connecting at the same time hidden outliers of the society, almost hidden and locked up in hangars for as a temporary residence. So again, I was trying to draw some of the real activities that Freifunk make between the outliers and the cores of society.
Yeah, that's great. for me too, it's very great. It's a long time ago I talked about the Picker Peering Agreement, but I think this is really a very important piece of Freifunk and other community networks, and it's really a nice short document telling so much and providing so much to the people.
And so many people contributed to that short document. It's a short, easy document, but I was there in Berlin when we co-authored it at an event called Urban Drift. It was an architectural conference, but activists from Berlin and London decided to get together, a little sub-event called Berlon.
Ah, I remember that name. Okay. It's long times ago.
Yeah.
Must be 2001?
2002, I think. Yeah. Thanks, Electra. So that was at least the beginning of the presentation at this session that brought together community networks from around the world. So community networking initiatives in Africa, in Spain, of course, the Guifinet people. Guifinet, yeah. It was a really good session. I really enjoyed it.
Yeah, our contribution was very well received, I guess.
It was. And I assume on this program you've talked about your initiatives over the solar panel controller.
Yeah, and the TV white space.
And the TV white space.
The spectrum issue. That was ringing a bell for many participants, that also when there was the open mic session, I think 3 out of 3 people were actually talking about the need for more unlicensed spectrum.
Yeah.
Well, I hope that there were 2 or 3 people from regulators, from ITU and Ofcom.
Yes.
I don't know if we can actually influence them, but at least we tried our best, I guess.
I think just being there and actually them being there in the same room gives some opportunity. You know, you're not going to influence national policy just by a couple of people getting up and saying,
well, hey, actually international policy.
International, yeah, okay. Whew, yes.
It's a small planet.
It's a small planet with large bureaucracies.
yeah, and many other issues that are too many to mention in 15 minutes. 12 minutes are remaining. So, Adam, excuse me, but tell us a bit about yourself. What is your background? Just give us a...
Okay, 2 minutes, seeing we've got 15 minutes. My journey into communication and networking started in the... really took a turn in the mid-90s, where I lived in Australia, moved to Brisbane from Melbourne, and worked for Australia's first national ISP. This is pre-web. This was a non-profit group working for social change, activists and others, and part of a global movement called the APC, or the Association for Progressive Communications. And we had links into East Timor, Indonesia, Fiji, all the local South East Asian and Pacific Islands. And of course, we were one of the most reliable sources of information in and out of East Timor for about 10 years. And this was all international dial-up links. Yeah. So I went from there, influenced government policy and got an interest for encryption and the human side of communication and its value and how to treat it well. From that, went on to do various security consulting. Then moved to London, worked for other startups, secure voice encrypted, rather like the German one based here in Berlin, and established together with friends one of the first, if not the first, open community Wi-Fi network in Europe. And at the same time, you know, a first being a first, there were many people really interested in this at about the same time. And this is when I met a lot of people in London and started to meet a lot of people in Berlin that were excited about this technology. This was before Wi-Fi was integrated into laptops. It really took work to get these things going.
You know, and it was expensive.
And it was extreme, eye-wateringly expensive. Yeah.
So you were the early adopters and you had the vision to connect the unconnected.
Absolutely. And to take control of your own communications infrastructure. That was the political and philosophical memes behind the group Free to Air that I founded, and Consume, which was another UK
Consume
group.
The Net.
Yeah, Consume the Net. I love that name, the marketing, branding, it's great. But our idea was to teach people how to look after their own resources whilst sharing the communication infrastructure over point-to-point links between each other. And that's really, you know, the Pico-Peering Agreement was a strong part of that. We ran FM radio stations over this link. We ran telephony networks and all sorts of services, experimental, even video art pieces of rotating platforms being squirted and painted with old plotters. So all sorts of, it was a really vibrant time in an area of East London.
And for the historians, if they ever listen to that podcast that we're going to produce. When did that happen, actually? In the end 90s? When you were setting up the first Wi-Fi links and running the first hotspots?
The first open Wi-Fi links would have been in 2001. Yeah.
Oh.
Yeah. So that would have been... And at the time, actually, because there was no other Wi-Fi, we managed with small, fairly one outside antenna that wasn't yet roof mounted. We managed a 500 meter link across a busy road down the street. In
it was really easy these times.
and I did early what I would call war cycling, basically getting on my bike with a small iPac. Portable compact computer. And mapping. And there was almost nothing. So I had a GPS unit on the bike, iPac, antenna on the back rack of the bike, riding around. Some months later, I got in trouble with my high corporate employer in Canary Wharf at the time, dragged before the chief information security officer and accused of breaching my employment contract by publicly logging Wi-Fi networks that actually belonged to the corporate entity, the bank involved. And I said, well, if you call the Wi-Fi access point your corporate name, it's pretty obvious that when this signal bleeds into public spaces that you have a Wi-Fi facility there. It might be good to consider changing the policy over these names, which it was, and the CSO agreed, and we had a good chuckle.
But so you didn't get sacked?
No, I didn't, but all my work colleagues were going, ooh, there was a big middle management panic. Oh. But sense prevailed, but that was another early experiment. Another early experiment actually was here in Berlin. Early mapping of the Wi-Fi network here in Berlin when OLSR was still being experimented on and deployed. So I used some Kismet, a program.
But OLSR is still experimental, isn't it?
Probably, yeah. But I used Kismet and some experimental map producing software. This was before Google Maps and luxuries like that. But as a result of things like that. We convinced the Kismet developers to merge with another open source project called GPS Drive. So it actually started to give the facility of geolocational data to assist with Wi-Fi mapping and planning. Anyway, I could talk a lot about
that. That's what's radio all about, yeah.
Okay, and we had an experimental FM radio license in our network in London as well, so we transmitted audio stream through the community Wi-Fi network from a studio that provided students and kids with the opportunity to broadcast, as well as some innovative other things.
But how much more power did you have on with that radio?
I can't remember. I can't remember what the limits...
Short range, I suppose.
No, I think that was medium. It might have been 50 to 100 watts.
Oh, okay.
So, you know, it'd cover London or bits of it. Yeah.
On roof level, maybe.
Yeah.
All right. But anyway, these are just details. Well, yeah, of course, you've got many stories to tell. That's lovely. Do you want to stress anything regarding the Internet Governance Forum? What is the idea of the Internet Governance Forum, by the way? Governance is a euphemism for actually government.
Yeah, I'm a little skeptical about it, but I've heard about the IGF, as it's called, the Internet Governance Forum, for many, many years. It's interesting in its concept, in that it attempts to bring in, it's got this so-called multi-stakeholder model, where it tries to get input and consensus from a variety of different stakeholder groups, if you will. Everyone from the technical to the non-technical, the social to the disenfranchised, from the edge to the centre, again. It's an interesting model, but it comes with the baggage and the overhead of UN procedures. It's large, it's big, and it's often criticised as being a talking festival, put it that way, rather than actually doing anything. Mm-hmm. But I find that the IGF, there were 10,000 people there, so it's a large get-together. And just from a selfish point of view, I find it really interesting to meet, because I think in that 10,000 people are extremely interested and extremely talented people. And to get them all in one physical space to meet, explore, talk informally is fantastic. The formal talks, okay, we did one and it was a lot of fun. But I don't think, for me anyway, that's not the focus. The focus is of getting really interested people at all levels. And there are interesting topics about spectrum management, about the broadband divide, connectivity and internet policy, fake news and all the rest. Mm. There's so many, AI, the list goes on. So they talk things out. And I think it's helpful that forums like this allow bits of knowledge to seep out to the public a little more clearly, because everyone then goes home and disseminates and starts talking a bit further about all these topics.
Well, we got 1 minute and 40 seconds left until we have to cut our line to the transmitter.
For the last episode this year.
Last episode this year.
Oh, do I have time to plug my podcast?
Of course, yes.
Okay, my podcast is called The Gentleman Hacker, and it's you can search that, but it's on an MICT international website. The first edition was about internet shutdowns in Africa, but community networking, internet commons, and various other themes are planned for the future.
Yeah, I think we'll add a link in the show notes to your podcast.
Notes, and cool, thank you very much.
Since
we are link sharing platform,
Andy is doing the show notes, and we're getting one. Well, he's getting better. Yeah.
One other project at MICT is that we've developed a portable FM radio transmitter called Pocket FM, and we do funky experiments with that, including I'm now experimenting with ultrasonics, as well as some various other sweet stuff. So, it's just a fantastic little pirate radio transmitter that's been deployed in Syria and northern Iraq.
Yeah.
And, of course, we have to test it here. Of course, at very, very low power.
Yeah. Yeah. Very interesting, yes.
Thank you very much for coming and vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für 2019 vom Freifunkradio, die Sendung vom Dezember. Ihr seht uns auf dem Kongress im Open Infrastructure Orbit und jetzt ist es Zeit, den Stream zu
klicken. Den roten Knopf zu drücken. Genau.
Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.